Die Sponsorin für die heutige Folge Hayat ist Clark. Und ja, ich weiß, Altersvorsorge ist für die meisten, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich gerade kein Top-Priority-Thema. Aber ich habe letztes Jahr gecheckt, wie mies es sein kann, vor allem als Frau im Alter nicht ausgesorgt zu haben. Und das besonders, weil ich mich persönlich nicht auf die staatliche Vorsorge verlassen möchte. Im allerbesten Fall bekommt man dann nämlich gerade mal die Hälfte des Gehalts der Bruttorente, wovon auch noch einiges abgezogen wird. Und das heißt für die meisten, die ich persönlich kenne, dass Altersarmut irgendwie vorprogrammiert ist. Und ich habe darauf obviously keine Lust. Deswegen habe ich mir die Clark-App heruntergeladen. Da kann man sich zur Altersvorsorge ordentlich beraten lassen. Und die BeraterInnen da sind super entspannt. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas, was man fragt, in Anführungszeichen zu dumm ist für die, was mich halt sonst bei solchen Gesprächen mit so Versicherungsmenschen oft schon genervt hat. Und ja, am Ende bekommt man ein persönliches Angebot, das auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und dann kann man natürlich einfach selbst entscheiden, was man mit der Info und dem Angebot machen möchte. Wenn du jetzt noch nie über deine Rente nachgedacht hast und ein bisschen Angst vor dem Thema hast, dann hol dir vielleicht auch die Clark-App und schau, wie sich das für dich anfühlt, so ein bisschen an Vorsorge zu denken und zu planen. Du kannst dir die Clark-App kostenlos herunterladen, dann zwei bestehende Versicherungen in die App laden und dann erhältst du mit dem Code HAYAT54 einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro für Shops wie Amazon, Apple und Zalando. Und alle Infos zu dem Gutschein findest du im Link in den Shownotes. Alrighty, jetzt zurück in die Gegenwart, zurück zu den Gefühlen. Viel Spaß mit dieser Folge Hayat. Hallo, mein Name ist Helene Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass das Fühlen von Emotionen die Essenz unseres Lebens ist. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Schön, dass du zuhörst. Mein heutiger Gast ist Parham Vakili, besser bekannt als PA Sports. Parham ist im Ruhrgebiet als Sohn zweier Iraner aufgewachsen. Seine Mama sagt, er war ein ruhiges, liebes Kind, das nie geweint hat und schon seit er 2 war großes Interesse an Musik gezeigt hat. Nachdem er mit 12 angefangen hat zu rappen und an diversen Freestyle-Battles teilgenommen hat, wurde er Teil unterschiedlicher Rap-Crews und ist mittlerweile eine große deutsche Rap-Instanz. Er ist zweifacher Papa, Chef des Musiklabels Life is Pain und wer in der Hip-Hop-Industrie unterwegs ist, weiß, dass Parham ein ausgezeichnetes Gespür dafür hat, was durch die Decke gehen wird und was nicht. PA macht Straßenrap, hat immer wieder Beef mit Rappern, bei denen er die Sympathie der Massen mit seiner schlauen, etwas arroganten und doch irgendwie freundlichen Art meist auf seine Seite zieht und füttert mit seiner Musik die Rap-Liebhaber, die zwar mit ihrer intellektuellen und verletzlichen Seite verbunden sind, aber trotzdem immer noch am liebsten auf die Fresse Rap hören wollen. Mit PA Sports spreche ich über Schmerz, Angst und Wertschätzung. Hallo Parham.
Hallo Helene.
Kapitel 1: Schmerz. Welche Erfahrung hat dir so viel Schmerz bereitet, dass du dachtest, dass du dich nie wieder davon erholen würdest?
Boah, kommst du direkt mit einer Kracherfrage. Du hast mir gerade noch vor dem Gespräch gesagt, ich kann mir 8 Minuten Zeit nehmen, falls ich irgendeine Frage nicht direkt beantworten kann. Und die geht schon direkt sehr tief. Welche? Boah, ich will jetzt nur ungern bestimmte Themen, über die ich schon oft in der Öffentlichkeit, vor allem in den letzten Jahren gesprochen habe, immer wieder neu aufrollen. Aber während ich in meiner letzten Beziehung war, in dieser eher toxischen Beziehung, über die wir auch schon mal gesprochen haben, mit jedem Jahr, was dazu kam, das hat sich ja wirklich über eine sehr lange Zeit gezogen, kam bei mir immer mehr der Gedanke hoch, ja, diese Frage, ne, wirst du dich jemals davon erholen? So, das geht jetzt nicht 1 Jahr, das geht jetzt nicht 2 Jahre, nicht 3 Jahre, Alter, das geht bald schon fast ein ganzes Jahrzehnt lang. So, ne? Wann muss wirklich eine Reißleine gezogen werden, damit deine eigene Gesundheit und deine eigene Psyche daran nicht komplett zugrunde geht? So, ne? Dieser Gedanke hat mich oft verfolgt. Das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Und ich denke, sonst gleichermaßen, so gleichwertig in meinem Kopf sind halt viele negative Erfahrungen, die ich auf der Straße gesammelt habe. Das klingt immer so klischeehaft, aber ich habe wirklich viele Jahre Probleme gehabt. Probleme mit Menschen, die schlechte Absichten hatten, die mir Schlechtes wollten, die an mein Geschäft ran wollten, an meine körperliche Unversehrtheit. Und auch wenn ich das nie so großartig nach außen getragen habe, außer, glaube ich, in einer Promophase zu einem Album, ist das von 2011, 12 bis 2021 ein fester Bestandteil meines Lebens gewesen. Und das ist eine sehr lange Zeitspanne, in der man einfach mit Dingen zu dealen hatte, die man eigentlich nie für sich selbst vorgesehen hat. So, ne? Gott sei Dank gehört diese Zeit und gehören diese Probleme jetzt auch der Vergangenheit an, aber das waren ja mein Alter von wirklich 20 bis zu Ende 20er, Anfang 30 war sehr turbulent und geprägt von diesen zwei großen Problemen, die auch sehr parallel zueinander liefen, sodass du eigentlich fast nie im freien Kopf hattest für dich selbst und das auch mit vielen Ausbrüchen und Ausflüchten durch Substanzen und Drogenkonsum auch nur noch verdrängt bekommen hast, um wenigstens abends mal für ein paar Stunden ruhig schlafen zu können. So, ja, ich glaube, das würde mir als erstes einfallen auf die Frage.
Nun bist du ja an einem Punkt, wo du sagen kannst, du hast dich von diesem Schmerz erholt. Was hast du getan, um dich von diesen beiden ja doch sehr existenziell schmerzhaften Situationen zu erholen?
Ich habe mich nie bewusst davon erholt. Also ich habe jetzt nie gesagt, jetzt ist Recovery-Zeit und ich erhole mich jetzt davon. Ich denke, dass sehr viel Selbstreflexion dazugehört hat, überhaupt geistig und auch innerlich so zu wachsen, um mit diesem Problem umgehen zu können. Also viele Jahre war das einfach für mich so aussichtslos, weil ich in meinen eigenen Gedanken noch gefangen war oder Knoten im Kopf, die mich dazu herausgefordert haben, immer so ein Männlichkeitsbild nach außen aufrechtzuerhalten, was meiner Meinung nach essentiell wichtig gewesen ist. Und dadurch kam ich auch nie auf die Lösung oder auf irgendetwas, was dazu hätte führen können, dass ich mich irgendwann davon erholen kann. Aber mein eigener geistiger Wachstum hat am Ende des Tages am meisten Erholung gebracht, so weil ich anfangen konnte, diese Dinge differenziert zu betrachten und mich selbst auch von außen wahrzunehmen oder das große Ganze zu überblicken. Und als ich dann halt auch, wie soll ich sagen, innerlich mit gewissen Dingen abschließen konnte oder für mich selbst einfach mir erlauben konnte, auf mich selbst nicht böse zu sein, meine Schwächen auch nach außen zu tragen und das auch mit der Öffentlichkeit zu teilen, das war für mich so der erste Schritt, mich davon zu befreien, auf gut Deutsch. Und das war auch, glaube ich, der erste Schritt, mich davon langfristig erholen zu können. So, auch wenn ich das nie als eine bestimmte Phase jetzt wahrgenommen habe oder so, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht, habe es irgendwann erzählt. Dieses Erzählen, das hat schon unfassbar viel Last von meinen Schultern geworfen, dass ich wusste, das ist jetzt nicht nur, das ist nicht mehr nur ein Problem, das ich mit mir selbst ausmache seit Jahren und die Leute sehen nur irgendwie den gut gelaunten oder auch schlecht gelaunten Rapper, der irgendwie alle auseinandernehmen will, sondern ich habe es jetzt mit der Öffentlichkeit geteilt. Die wissen jetzt nicht mehr nur, wer PA Sports ist, sondern die wissen jetzt, wer Parham ist. Und Parham bringt vieles mit, was mir als PA Sports peinlich gewesen wäre zu einem Stadium in meiner Karriere noch. Und jetzt habe ich das aufgebrochen so. Und dieses Aufbrechen davon, das war schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig für meine Entwicklung. Und danach kam dann, glaube ich, automatisch die Zeit, in der ich mich davon erholt habe. So. Weil ich mir auch in diesen beiden Welten durch dieses offene und ehrliche auch ein neues Level an Respekt holen konnte. So, dass die Leute dann angefangen haben, mit einem ganz anderen Blick auf mich zu gucken. Also in dem Moment, wo ich diesem Leben nicht mehr nachgeeifert hatte, hatte auch niemand mehr aus diesem Leben das Bedürfnis, mit mir überhaupt zu streiten, weil die sich dachten, okay, dieser Typ ist anders. So, und dieses Bild konnte ich den Leuten nur vermitteln, indem ich wirklich erstmal an mir selbst gearbeitet habe und gelernt habe, ich muss das gar nicht sein. Ich muss da gar nicht mitspielen. Und selbst wenn ich ein Gefühl oder eine Emotion wie Angst nach außen trage, macht mich das noch lange nicht unmännlich. So, und das war, glaube ich, am wichtigsten.
Was hast du aktiv getan, um zu deiner persönlichen geistigen Weiterentwicklung beizutragen?
Ja, gut. Ich will jetzt, ich weiß nicht, ob man, ja, jetzt ganz stumpf hätte ich darauf jetzt geantwortet. Ich habe an ein paar psychedelischen Zeremonien teilgenommen und ja, Dinge gemacht, die ein paar vor 5, 6 Jahren auch noch auf Übelste verteufelt hätte. Ja, ich habe mich halt an solche Geschichten rangewagt. Mir hat es unfassbar viel gebracht, mir hat es unfassbar viel geholfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du mit 1, 2 so einer Erfahrungen das aufarbeiten kannst, was viele wahrscheinlich mit 2, 3 Jahren Therapie schaffen. Für mich ist das sehr wichtig gewesen, aber das ist jetzt nicht der einzige Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Menschen ihre Weiterentwicklung oder ihr geistiges Wachstum auch auf andere Wege bekommen, ne? Oder dass es von selbst passiert oder dass man irgendwann einfach den Horizont erweitert und dadurch auf Antworten kommt, die man vorher nicht gefunden hat, ne? Also bei mir war es aber wirklich wichtig, dass ich mir so ein einschneidendes Erlebnis hole, das einfach vieles in meinem Kopf verändert hat. Und ich brauche jetzt nicht drum rum zu reden. Bei mir waren das psychedelische Substanzen, die mir auf jeden Fall geholfen haben, mich von außen zu betrachten, zu visualisieren, was das Ego ist, was der Unterschied zwischen Ego und Bewusstsein ist und auf welchem Bewusstseinslevel ich mich befinde. Ja, wie gesagt, mich selbst von außen zu betrachten und das große Ganze auch wieder im Überblick zu haben. Und das war für mich ganz, ganz wichtig so, ne? Also, ja.
Wie hat sich dein Empfinden von Schmerz verändert, seit du Vater geworden bist?
Nicht großartig verändert. Ich würde einfach nur sagen, durchs Vaterwerden, vor allem durch die Anfangszeit, gerade wenn ein Kind neugeboren ist, ne, das gibt dir unfassbar viel Glück, Glückseligkeit, Freude, ne, und das ist krass, wenn du dann so eine Balance zu dem Schmerz hast, ne, dadurch spürst du den Schmerz nicht mehr so intensiv. Aber ich habe mein Label nicht einfach so Life is Pain genannt. Das ist immer schon Teil meines Lebens gewesen, dass ich mich auf jeden Fall auch mit schlechteren Emotionen, sage ich mal, wenn ich das mit Schmerz gleichstellen kann, auseinandergesetzt habe, dass ich nie davor weggelaufen bin, dass mir auch immer melancholische, schmerzvolle Musik mehr gegeben hat als Draufhaumucke oder Partymucke. Ich bin halt eher so der tiefsinnigere Typ und deswegen habe ich mich mit Schmerzen immer gerne auseinandergesetzt. Ich kenne auch viele Menschen, für die das größte Horrorszenario ist, sich mit ihren eigenen Emotionen, mit ihren tatsächlichen Schmerzen auseinandersetzen zu müssen, nachts alleine im Bett zu liegen, Gedanken zu haben. Ich habe Leute kennengelernt, die nicht mit mir im Studio 3 Minuten sitzen konnten, wenn ein deeper Song lief. So, sowas existiert. Ich war nie von dieser Sorte. Für mich ist das immer so, ja, einer der Kernpunkte und Dreh- und Angelpunkte in meinem Leben gewesen. Und für mich ist es auch das Krasseste, was du mit Musik erreichen kannst, jemanden emotional zu berühren. Ich weiß, es gibt verschiedene Emotionen. Du kannst auch jemanden bei einer positiven Emotion bekommen. Aber wirklich jemanden auf diese melancholische Art und Weise emotional zu treffen und dieses Gänsehaut zu erzeugen, das ist, glaube ich, das Krasseste, was du mit Musik erreichen kannst. So. Jetzt wird jemand anderes sagen, nein, ist doch krass, wenn du die Leute zum Tanzen bringst. Klar, ist wahrscheinlich auch krass, aber für mich, wenn jemand einen Song von mir gehört hat und Tränen in den Augen hatte oder mich danach umarmen musste oder irgendwie, ich habe gesehen, der ist blass und seine Haare stehen ab, so, mehr Zuspruch, Benefit oder so für deine Kunst kannst du meiner Meinung nach nicht bekommen. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die können sich sowas nicht mal anhören. Und deswegen, Schmerz ist immer ein wichtiges Ding in meinem Leben gewesen, auch aus dem ich auch immer schöpfen konnte. So, ne? Also meine Musik und das, was ich in der Öffentlichkeit darstelle, lebte teilweise immer vom Schmerz. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mein Leben perfekt geworden ist, aber viele Dinge, die mich vor 2 Jahren noch extrem belastet haben, existieren de facto nicht. Und ich erwische mich jetzt auch oft dabei, wie ich zu Hause sitze und zu meiner Partnerin sage, ey, wie soll ich ein neues Album schreiben? Also ich brauche Probleme. Kennst du so? Es muss was passieren, damit ich daraus wieder Inhalt schöpfen kann. So, ne? Und manchmal habe ich sogar Angst davor, dass dieser Gedanke mich dazu bringt, irgendwie unterbewusst mir selbst die Probleme ranzuholen, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Kann sein, dass sowas irgendwie psychologisch auch eine Rolle spielt, dass ich dann irgendwie denke, okay, es braucht wieder Drama in meinem Leben, damit ich daraus wieder Kunst machen kann. So, aber das klingt völlig geisteskrank und ich hoffe auch nicht, dass es in irgendeiner Form so ist. Aber ja, Schmerz immer großer, großer Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben und deswegen heißt das Label auch Life is Pain.
Welcher Schmerz in deinem Leben war besonders wichtig, um genau der Mensch zu werden, der du heute bist?
Oh. Ja, Schmerz durch Verrat, durch Betrug, durch fehlende Wertschätzung, durch Illoyalität. Diese Dinge, also diese Phänomene haben mich in meinem Leben schon, ja, oft runtergeholt auf den Boden der Tatsachen. Um Gottes Willen, ich bin ein privilegierter Mensch. Es gibt Leute, wenn die mir dabei zuhören würden, womit ich Schmerz assoziiere, würden die mich wahrscheinlich auslachen, weil die an anderen Orten der Welt leben, wo die noch mit viel schlimmeren Dingen konfrontiert gewesen sind und so zwischenmenschliche Dramas und Sachen überhaupt nicht auf diesem Level sein können für sie, ne? Weil es passiert wirklich unfassbar viel Schlimmes auf der Welt und unsere Probleme sind am Ende des Tages, ob wir es drehen, wie wir es drehen und wenden wollen, Luxusprobleme. Aber ja, diese zwischenmenschlichen Geschichten haben mich immer haben auf jeden Fall vieles verändert. Ich bin ein sehr liebes Kind gewesen, würde ich sagen. Ich wurde von meinen Eltern mit sehr viel Liebe und Zuneigung großgezogen und hatte dementsprechend überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es eine böse Welt da draußen gibt oder dass es Freunde gibt, die nicht deine Freunde sind, die vertraute Feinde sind am Ende des Tages. Und als ich diese Erfahrung das erste Mal in meinem Leben gesammelt hat, dass nicht jeder Mensch, der dir ins Gesicht lächelt, auch wirklich gute Absichten, positive Absichten mit dir hat, dass Leute dich ausnutzen, dass du Menschen Dinge gibst, die unfassbar wertvoll sind, aber du danach nur noch auf Undankbarkeit stößt und so, das hat auf jeden Fall vieles verändert. Ich war früher ein viel naiverer Mensch, der aber auch irgendwo viel zugänglicher gewesen ist, mit einem viel offeneren Herz und einem positiveren Vibe an Menschen rangegangen ist, weil immer, ey, alles ist nett und alles ist cool und ey, dir will doch keiner was Böses und ey, der ist doch super lieb und der ist doch eigentlich super. Ja, das ist dann irgendwann totgegangen. Und klar, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, boah, was für ein netter Junge war ich da und warum musste ich in eine Welt rein, die dafür gesorgt hat, dass eigentlich von diesem unbeschwerten, netten Jungen, der nichts Böses auf der Welt sieht und auch nichts Böses von der Welt will, dieser Typ geworden ist, der ich heute bin, der nicht schlecht ist, aber auf jeden Fall auch, wie gesagt, geprägt vom Schmerz und von negativen Emotionen. Das ist definitiv dadurch gekommen, so durch zwischenmenschliche Troubles.
Kapitel 2: Angst. Die Emotion Angst ist im Rap kein viel besprochenes Thema. In toxisch-männlichen Umgebungen, die in der Musikbranche oft gegeben sind.
Bei Kennex auf der Straße.
Wird das Äußern von Ängsten oft mit Schwäche und fehlender Männlichkeit gleichgesetzt. Warum hast du dich entschieden, mit mir über Angst zu sprechen?
Genau deshalb. Genau deshalb. Also, weil ja, es ist halt, es existiert dieses Klischee, dieses ich habe nur Angst vor Gott Klischee, was auch irgendwo spirituell betrachtet vielleicht bei vielen so ist. Ich weiß auf jeden Fall, was diese Aussage mit sich bringt und was zu bedeuten hat, ja. Aber so leicht kann man es sich leider nicht machen. Also wenn jemand vor mir steht und mir sagt, ich habe wirklich nur Angst vor Gott oder ich habe nur Angst vor dem, was ich nicht sehen kann. Oder es gibt so geile Sätze. Ja.
Oder von mir selber.
Ja. Klingt,
vor dem Löwen.
Klingt cool und so, klingt auch maximal maskulin, aber es ist halt mehr als das. Ich habe halt auch Angst, aus einem Flugzeug zu springen und ich habe auch Angst vor, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich hätte ich auch Angst, wenn ich nachts alleine durch einen dunklen Wald laufe und irgendwie das Gefühl habe, dass sich irgendwas hinter mir am Bewegen ist, könnte auch ein leichtes Gefühl von. Manchmal laufe ich nachts durch meine Wohnung und kriege ein leichtes Gefühl von Angst, weil ich mir denke, what the fuck, was geht hier ab? Und in diesem Moment fange ich an irgendwelche Dämonen und so zu denken und es ist geisteskrank. Also wir Menschen haben alle irgendwie Ängste, ne? Und vor allem ist Angst für mich auch ein Zeichen von Intelligenz. So, also ich denke, dass Angst viel mit Intelligenz zu tun hat. Also dass vor allem Menschen mit einer ausgeprägten Intelligenz auch in verschiedenen Situationen oft Angst verspüren können, weil diese Angst sie davor schützt, ja, sich selbst in eine Gefahrensituation zu bringen. So, ich denke, das ist auch dieser Mechanismus, den wir Menschen einfach haben. Deswegen haben wir Angst. Wahrscheinlich hat sich das auf diese Art und Weise überhaupt entwickelt, dass wir Menschen diese Emotion spüren können, um uns selbst zu schützen durch die Angst. Und deswegen finde ich, dass das nichts Negatives ist. Und meiner Meinung nach sollte man das auch nicht verwechseln mit fehlender Courage oder Selbstbewusstsein oder sonst irgendetwas, weil das wird ganz oft miteinander oft auf selbe Level gepackt. Ne? Es gibt Situationen im Leben, da habe ich wahrscheinlich auch ein gewisses Level an Angst, was ich in dem Moment verspüre, aber die Willenskraft und der Ehrgeiz oder die Courage, um das jetzt zu machen, was ich machen muss, ist in dem Moment stärker als die Angst und dann bist du auch bereit, dafür einzustehen und deine Angst zu überwinden. So, ne? Und ja, stell mir gerne weitere Fragen dazu. Ich habe immer so einen Redefluss. Aber wie gesagt, ich finde auch, Angst ist in verschiedene Kategorien einzuteilen. Es gibt halt diese typischen Ängste. Ich habe Angst, wie gesagt, ich habe Angst vor einem Fallschirmsprung. Habe ich mega Respekt vor Leute, die es sich zur Aufgabe machen, diese Angst zu überwinden. Weil ich glaube, wenn du diese Angst überwindest, ist das wiederum geistiges Wachstum auf der anderen Seite. So. Dann gibt es aber auch Ängste im Leben, die gut sind. Ich finde wichtig, dass man diese Ängste behält, um nicht einfach größenwahnsinnig zu werden und sich nicht jeden Tag von der einen gefährlichen Situation in die nächste zu begeben. Und es gibt dann noch die Ängste, die wir in uns tragen in Bezug auf Menschen, die wir lieben. Ja, Krankheiten, Menschen, die du verlierst, unsere Eltern werden älter. Das ist auch nochmal eine andere Kategorie von Angst. Und ich finde all diese, ich habe es jetzt in drei Kategorien aufgeteilt, ich finde, die sind alle wichtig für uns. Also ich finde, es ist wichtig, in gewissen Situationen im Leben seine Angst zu überwinden und seinem Mann zu stehen, wenn wir jetzt davon reden wollen, wenn wir jetzt schon über diese Begrifflichkeiten sprechen. Seinem Mann zu stehen ist nicht immer negativ und ich finde auch nicht, dass man das immer mit was Toxischem verbinden muss. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch in anderen Bereichen Ängste, wo ich es sehr wichtig finde, dass du die als Mensch die auch beibehältst und dass es dir nicht peinlich ist oder so, ne? Ja.
Was war im Alter von 15 Jahren deine größte Angst?
Warum gerade im Alter von 15 Jahren? Im Alter von 15 Jahren? Boah. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, bevor ich 15 war, sehr konfrontationsfreudig gewesen bin. Sehr streitsüchtig und auch, ja, auf der Straße eigentlich nichts als gefährlich angesehen habe. Ich habe mich oft mit Leuten angelegt oder in der Schulpause irgendwie geprügelt und so ein Blödsinn. Und dann gab es im Jahr 2005, da war ich tatsächlich 15 Jahre alt, eine Situation, in der zwei, drei Freunde von mir, mit denen ich eigentlich alltäglich unterwegs gewesen bin, draußen unterwegs waren bei uns in der Gegend, haben sich was zu rauchen besorgt und wollten dann wahrscheinlich irgendwo auf dem Schulhof einen durchziehen. Und an diesem Tag bin ich weiß auch nicht warum, ich bin an diesem Tag nicht mit rausgegangen. Und dann kam es zu einem Streit, bei dem einer von der anderen Partei durch einen Messerstich ums Leben kam. Einer von meinen drei Freunden, der dabei gewesen ist, hat 12 Jahre Gefängnis bekommen, wurde nach der Halbstrafe abgeschoben nach Afghanistan. Und mein bester Freund, bis heute noch bester Freund, war dabei gewesen. Und ich weiß nicht wie, aber danach bin ich eine Zeit lang sehr konfrontationsscheu gewesen. Also da wurde mir das erste Mal vor Augen geführt, ey, bei diesen random Dingern, die dir so dreimal die Woche draußen widerfahren, weil du cool sein willst, kann einfach mal ein Leben beendet werden, so, ne? Und das war krass. Obwohl ich nicht mal dabei gewesen bin, hat mich das echt 2-3 Wochen richtig mitgenommen. Und vor allem war das auch ein sehr einschneidendes Erlebnis für meinen besten Freund, mit dem ich noch bis heute sehr eng verwurzelt bin, weil der war ganz schlimm, so. Und seitdem das passiert ist, hat sich sein Leben um 180 Grad gewendet, so. Wahrscheinlich hat es ihn gerettet. So hart sich das jetzt anhören mag, so. Und das war auf jeden Fall, das ist jetzt, du hast gesagt 15, da war direkt 2005 in meinem Kopf und mit 2005, ich verbinde diese Aktion mit 2005 so, ne? Und das war auf jeden Fall krass und das hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr so blind in alles reingegangen bin und auch dann ein gesundes Level von Angst entstanden ist. Gott weiß, wenn das nicht passiert wäre, vielleicht wäre ich immer wilder geworden und hätte selber mit 18, 19 wäre ich in irgendeine Scheiße verwickelt gewesen, wo ich jemanden abgestochen hätte oder abgestochen worden wäre oder sowas. Und danach war ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Anti-Gewalt und anti-solcher Geschichten, weil ich mir dachte, ey, das kann von jetzt auf gleich sehr schnell zu einer sehr gefährlichen Geschichte werden. Das ist nicht nur alles hier jugendlicher Kinderkram, den wir hier machen. Kann sehr schnell ernst werden. Das hat auf jeden Fall was verändert.
Wo in deinem Körper fühlst du Angst?
Boah. Also ich glaube hier, und ich glaube bei Männern ist es auch ganz oft hier. Okay. Also es zieht
vom... Das ist in deinem Podcast.
Okay. Es zieht also vom... Also es passiert im Herzen und ich habe gerade, bei Männern passiert es auch wahrscheinlich ein Stück weit in den Eiern. So, also ich kann mich daran erinnern, wenn ich als Kind Angst hatte vor etwas, habe ich diesen Zug in den Eiern gespürt und so, scheiße. Und das habe ich ganz lange nicht gespürt, bis ich in Abu Dhabi fast im Knast gelandet wäre für einige Jahre. Und als ich dort, ist eine andere Geschichte, ich wurde da mal mit einer kleinen Menge Marihuana erwischt, von der ich nicht mal wusste, dass sie sich in meiner Tasche befindet und wurde da fast komplett auseinandergenommen. Aber in dem Moment, wo dieser Zollbeamte dort am Flughafen dieses Päckchen in der Hand hatte und mich angeguckt hat, habe ich auf einmal diesen Eierzug gehabt, wie ich ihn zuletzt mit 5 oder 6 hatte. Das war auf jeden Fall, da dachte ich mir, okay, dieses Gefühl, das habe ich zuletzt gehabt, als ich irgendwie Angst hatte, nach Hause zu gehen mit einer schlechten Note oder keine Ahnung was. Also Herz und Eier bei Männern, würde ich sagen. Da spüren wir unsere Angst. Krass auch, ne, dass sich das über die Eier bemerkbar macht und wir dann wieder von Eiern reden, wenn wir unsere Angst ablegen. Zeig mal deine Eier, hab mal Eier. Alter, meine Eier zeigen mir gerade diese Angst. Verstehst du? Das ist ja das Schlimmste daran. Durch diese Eier spüre ich diese Angst, Kollege. Ja.
Kapitel 3, Wertschätzung. Welchen Einfluss hat die persische Kultur auf dein Empfinden von Wertschätzung?
Nicht sonderlich viel. Ich weiß auch nicht, ob wir beide an dasselbe denken, wenn wir über Wertschätzung reden, aber ich denke schon.
Woran denkst du denn?
Ich denke an die Dinge, die ich wertschätze und an die Dinge, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass sie andere Menschen von mir wertschätzen. Ich finde, das ist unfassbar wichtig. So, du kannst auch andere Wörter dafür finden, wie ein gesundes Level an Respekt oder Dankbarkeit oder so, ne? Das hat aber bei mir nicht viel kulturellen Background. Also ich bin extrem mit der persischen Kultur connected und ich habe viel, glaube ich, aus unserer Kultur und Mentalität mitgenommen, was mich heute auch als Menschen ausmacht. Aber dieses Gefühl von Wertschätzung oder für Wertschätzung oder was Wertschätzung überhaupt ist, allein dieser Begriff, den hättest du vor 5 Jahren wahrscheinlich nicht aus meinem Mund gehört. Wahrscheinlich habe ich den da noch nicht mal gekannt. Aber als ich mir selber bewusst wurde, wie viel fehlende Wertschätzung mir entgegengebracht wird, für wie viel Schmerz das in Umkehrschluss gesorgt hat und auch Ängste, um den Kreis zu schließen. Was mir dann aber auch auf der anderen Seite beigebracht hat, selber wertschätzend zu sein. So, ne? Und mich zu bedanken und halt auch dankbar für Dinge zu sein. Auch wenn ich das ganz oft nicht bin und eigentlich voll das tolle, privilegierte Leben habe, mich lieber mit dem Negativen beschäftige, mit den Dingen, die nicht laufen in meinem Leben, statt den Dingen, die laufen. Also was Wertschätzung gegenüber dem Status quo meines Lebens angeht, kann ich selber noch einiges lernen. So, das fehlt extrem, weil ich mich, wie gesagt, viel zu viel mit dem Negativen beschäftige, statt mich auf das zu fokussieren, was gut ist, ne, ist diese zwischenmenschliche Wertschätzung auf jeden Fall eine Komponente, die ich mir selber beibringen konnte, dadurch, dass sie mir von anderen Menschen sehr oft gefehlt hat in meinem Leben. So, und ich bin der Meinung, wenn du ein gutes Karma willst oder wenn du dir wünschst, dass Dinge, die schlecht laufen, sich verbessern, dann musst du einfach bei dir selbst anfangen. So, und du kannst keine Wertschätzung erwarten, wenn du selber nicht wertschätzt. So, und damit habe ich dann irgendwann auf jeden Fall begonnen. Ja, ich würde mir wünschen, dass man mir das auch entgegenbringt. Das ist wirklich eine wichtige Emotion und ich finde, das ist sehr wichtig im Zwischenmenschlichen, ob in einer Beziehung, also Mann und Frau oder Mann und Mann, also wir reden von Liebe einfach, ne? In einer Liebesbeziehung, denke ich, ist es unfassbar wichtig, diese Wertschätzung, aber auch in Freundschaftsbeziehungen und auch in Arbeitsverhältnissen. Ne? Ich führe mittlerweile eine Firma, wo viele Künstler sind, Mitarbeiter und dies und das. Und die meisten zwischenmenschlichen Probleme, die zustande kommen, passieren aufgrund fehlender Wertschätzung gegenüber einander. Ne? Schon bei den kleinsten Kleinigkeiten fängt das im Alltag an. Wenn jemand, keine Ahnung, du fragst jemanden nach einem ganz kleinen Gefallen, der so minimal und alltäglich wirkt, aber da einfach mal Danke für zu sagen oder das dann halt in dem Moment wertzuschätzen. Ich denke, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, die sich die ein oder andere Person auch mehr zu Herzen nehmen muss oder aneignen sollte, sag ich mal.
Gibt es einen Menschen in deinem Leben, durch den du den Zugang zum Empfinden von Wertschätzung gelernt oder verbessert hast?
Gelernt nicht, aber ich bin auf jeden Fall dabei, es zu verbessern. Ich würde sagen, durch meine Partnerin, weil sie ist ein sehr wertschätzender Mensch. Sie ist sehr dankbar dem Leben gegenüber. Sie ist wahrscheinlich den ganzen Tag so, wie ich erst nach 200 Mikrogramm LSD wäre. Also es gibt Menschen, die einfach vom Grund auf einem höheren Bewusstseinslevel schwingen. Zum Beispiel ich habe nur in diesen Zuständen dieses Gefühl von: Boah, wie krass ist dieses Essen jetzt gerade? Boah, das ist so schön. Boah, wie das schmeckt. Oh mein Gott, wie das den Gaumen runtergeht. Toll, wunderbar. Oder wenn du was Erfrischendes trinkst oder die Natur dir anguckst oder so. Ich muss leider Gottes erst auf dieses Level kommen, um das alles um mich herum so wahrnehmen zu können und wertzuschätzen. Und sie ist von Grund auf so. Sie liebt es zu essen, sie liebt es zu trinken, sie liebt es durch die Natur zu laufen. Sie liebt es einfach, das Handy wegzulegen und ein paar Stunden einfach nur zu sein und zu fühlen. Und für mich ist es im Alltag voll schwer und das ist natürlich dann auch oft ein Streitpunkt zwischen uns, weil sie sagt, ey, sei doch mal jetzt im Moment, leg doch mal das scheiß Handy weg, lass uns doch mal jetzt einfach mal 2-3 Stunden spazieren gehen und wir lassen beide unsere Handys zu Hause oder keine Ahnung, warum immer dieses Negative, warum bist du nicht dankbar für, ey, ist doch mega, deine Karriere lief doch super oder das läuft doch super und du hast doch voll die finanzielle Unabhängigkeit. Wie kannst du heute schlecht gelaunt sein? Warum bist du überhaupt so leicht depressiv angehaucht? All diese Geschichten, ohne dass das jetzt auch so Gaslighting-mäßig rüberkommt, als ob man probiert, die Emotionen von jemandem zu ignorieren oder wegzureden. Aber sie probiert mir auf jeden Fall ganz oft vor Augen zu halten, dass es sehr vieles in meinem Leben gibt, was wertzuschätzen ist und dass ich öfter gute Laune habe könnte oder bessere Laune haben könnte. Und das ist natürlich, das ist für sie unfassbar schwierig. Also wenn du sie in einen Podcast holen würdest und sie fragen würdest, was ist das größte Problem mit deinem Partner, würde sie dir wahrscheinlich sagen, der ist nicht da. Der ist nicht da. Also physisch ist er da, aber er ist halt ganz oft nicht da. So, ne? Und das siehst du, redest mit ihm und seine Augen sind so, okay, der ist gerade auf einem ganz anderen Planeten, der ist gerade in Gedanken, der ist wieder in irgendjemand hat ihm gerade eine Nachricht geschickt, die ihn so abgefuckt hat, dass er jetzt die nächsten 3 Stunden nichts anderes machen kann, als darüber nachzudenken. Und das ist auf jeden Fall belastend für einen Partner so, ne? Und deswegen probiere ich das von ihr zu lernen, also viel dankbarer zu sein für Dinge und halt das Leben und das, was wir auch haben, wertzuschätzen, statt immer nur darauf zu gucken, was man noch haben könnte, was ein anderer hat oder keine Ahnung was, ne? Ja.
Wofür möchtest du mehr Wertschätzung erfahren?
Für das, was ich in den letzten Jahren meistern musste. Ich habe oft das Gefühl, dass dadurch, dass ich mich in diese Position hochgearbeitet habe oder mir die erarbeitet habe durch den Hustle in den letzten Jahren, dass die viele Menschen in meinem Leben denken, ich bin schmerzfrei. Also das ist ja Palm. Ey, wenn die ganzen Probleme unseren Kopf ficken auf gut Deutsch, lass einfach Palm anrufen, der macht das schon. Der kriegt das schon hin. Ich bin irgendwie Papi für alle geworden und dadurch haben die Leute das Gefühl, dass es bei mir keine Grenze gibt. Also es ist ja cool, wenn die Leute denken, dass du Iron Man bist, so. Aber kleines Empfinden dafür, dass ich es nicht tatsächlich bin, wäre schon gut so. Und einfach Wertschätzung für meine Leistung halt, ne, die ich tagtäglich erbringe und halt nur im begrenzten Teilen für mich selbst. So, ne, es geht ganz oft um andere, um die Karrieren anderer, um die psychische Gesundheit anderer, die natürlich auch, also wenn du das jetzt aufs Musikbusiness zum Beispiel beziehst, meine Künstler haben nicht nur Businessverhältnis zu mir, so, ne, und vor allem, ich könnte mir auch rausnehmen zu sagen, ich möchte aber nur ein Businessverhältnis, aber wenn ich dann merke, dass jemand nicht gesund im Kopf ist oder andere Probleme hat, mache ich die ganz oft zu meinen Problemen, weil ich mir denke, das gehört alles irgendwie zusammen und du kannst nicht von jemandem erwarten, dass er als Kreativer funktioniert, wenn alles andere in seinem Leben nicht funktioniert. Und dementsprechend mache ich mir die Sorgen und Probleme anderer oft zu meinen eigenen Problemen, löse sie auch anschließend und habe es dann im Nachhinein mit einer undankbaren Person zu tun, die so actet, als ob das Problem sich von nichts gelöst hätte, so, weißt du? Und dafür hätte ich gerne ein gewisses Level an Wertschätzung. Ja, das ist es eigentlich.
Welche Eigenschaften an dir schätzt du selbst am meisten?
Ich würde sagen, mein Ehrgeiz, ja, also dass ich wirklich mir als Kind etwas in den Kopf gesetzt hat, was ich bis heute durchgezogen habe und ich bin immer noch nicht satt. Also ich bin immer noch hungrig. Ich rede mit Gleichaltrigen oder Freunden aus der Szene, die ein paar Jahre älter sind, die sich fragen, wie ich immer noch dieses Feuer haben kann. So, die sagen, ey, bei uns ist das schon aus, Alter, und du hast auch schon Geld verdient und jetzt dein zweites Kind ist da. Gibt dir das noch was? Ich sage, ja, mir gibt das noch voll viel. Ich habe noch richtig Bock. Ich habe noch locker bestimmt 10 Jahre richtig Bock. So, und diesen Ehrgeiz schätze ich an mir sehr. Ich schätze die Fähigkeit, selbst reflektiert zu sein, was ich auch nicht immer hatte, was jetzt seit ein paar Jahren dazu gekommen ist. Das schätze ich sehr, weil ich weiß, wie wichtig das ist und wie oft mich das in den letzten Jahren davor bewahrt hat, schlechte, falsche, emotionale Entscheidungen zu treffen. Und ich bin, also wie gesagt, ich bin bei bestem Willen nicht der Bilderbuchpartner und auch nicht der Bilderbuchvater, aber man soll sich auch nicht an Menschen orientieren, die schlechter sind als einer selbst, so, aber ich sehe ganz viele Menschen, die absolut kein Verantwortungsbewusstsein haben und sich richtig pussyhaft von den Dingen wegducken, in denen man sich im Leben, sorry für pussyhaft, musste mal einmal bei.
Cool, der Blick von der Seite, ne? Du hast das schon gemerkt. Komm schon, Paar, komm schon.
Ja, aber es ist ja
darum. Sag doch eierhaft, da ist doch dein Schmerz.
Ja, genau, eierhaft. Aber die sich dann so wegducken und dementsprechend schätze ich es an mir selbst, dass ich dieses Verantwortungsbewusstsein habe, dass ich auf jeden Fall weiß, ey, ich hab Leben auf die Welt gesetzt und ich bin ein Vater, es funktioniert nicht mehr alles so, wie es davor gewesen ist, wo man selbst der eigene Mittelpunkt im Leben war und ich bin schon das, würde ich sagen, ich bringe die Attribute mit, die in meiner Meinung nach ein richtiger Mann mitbringen sollte. So, und das schätze ich an mir. Und dieses Thema kann man jetzt 4 Stunden auseinanderklamüsern, weil da hat jeder eine andere Ansicht. Und eigentlich ist es auch total banal zu sagen, richtiger Mann oder nicht, ne? Aber das, was für mich ausmacht, den Menschen, den man gegenüber, die man liebt gegenüber, also meiner Partnerin beispielsweise, die hat einen Anspruch, wenn sie davon redet, was ein richtiger Mann in ihren Augen ist oder ein richtiger Partner. Und ich probiere diesem Anspruch irgendwie gerecht zu werden. Ich probiere auch den Anspruch eines richtigen Vaters gerecht zu werden. Und das ist unfassbar, oder eines richtigen Sohnes, Bruders oder Freundes, so, ne? Das ist unfassbar schwierig. Also ich will gar nicht sagen, dass es leicht ist. Vor allem, wenn du creative bist, wenn du Künstler bist, wenn du, das hat ja alles irgendwo auch ein gesundes Level an Narzissmus oder ADHS oder dieses, man will auf der Bühne stehen und so, das gehört ja dazu. Ne? Das heißt, man ist schon auf sich selbst bezogen und hat auch den Wunsch, sich selbst zu verwirklichen und seiner Selbstverwirklichung weiter nachzugehen und so. Ne? Aber diese Balance zu schaffen, zu sagen, ey, okay, ich kann das machen, aber kann auf der anderen Seite auch den Verantwortungen nachgehen, die ich gegenüber vielen Menschen in meinem Leben habe. Und das halt irgendwie hinzubekommen, diesen Drahtseilakt hinzubekommen, das ist sehr schwierig. Das gibt dann ganz viele Menschen, die einfach sagen, ey, ich gebe mich selbst auf, ich gebe meine Selbstverwirklichung auf, ich bin nur noch das, was ich auch nicht richtig finde, weil ich finde, ich denke, dass du irgendwann dann in einem späteren Zeitpunkt deines Lebens unglücklich sein könntest über diese Entscheidung. Und auf der anderen Seite finde ich es Eier/Pussyhaft, wenn du dich wegduckst und sagst, weißt du was, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wie, ich muss meine eigene Karriere und mein eigenes Leben und ich muss das jetzt machen und alle anderen sind mir scheißegal. Und da die gesunde Mitte zu finden, denke ich, ist schon wichtig. Also ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich mich selbst oder wen anders aufgeben würde. Also muss es halt die gesunde Mitte sein und die macht nicht immer Spaß. Verantwortung macht auch nicht immer Spaß, aber das Leben ist halt auch nicht nur Spaß. So, und das sollte jedem ab einem gewissen Alter irgendwann bewusst sein. Und wer Lust hat, bis 50 Kind zu bleiben, soll halt bis 50 Kind bleiben. Aber ich glaube nicht, dass das letzten Endes irgendwann zu einem glücklichen Outcome führen wird. So.
Wofür bist du heute am dankbarsten?
Ich bin dankbar für meine 2 Kinder. Also toi, toi, toi. Beide gesund. Meine Tochter, die wird 11 Jahre alt, die ist bis heute nochmal, toi, 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 nicht einmal krank gewesen, ernsthaft krank. Also ich habe noch nicht mal ein ernsthaftes Fieber bei ihr bis jetzt mitbekommen. Bin ich maximal dankbar für. Mein Sohn ist jetzt knapp 3 Monate alt. Und klar, jetzt in diesem fragilen Alter ist man noch voller Sorgen und jedes Husten und Schnupfen ist direkt, lass mal ins Krankenhaus fahren, so. Aber bis jetzt auch, Gott sei Dank, er ist gesund zur Welt gekommen, alles stimmt, alles funktioniert, alles läuft und ich hoffe, dass das so bleibt. Dafür bin ich als allererstes einmal am dankbarsten für die Gesundheit der Menschen, die ich liebe. Auch was meine Eltern angeht. Meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten, die bewegen sich auf die 70 zu, was jetzt auch kein Alter ist in dem Sinne. Aber ich bin 33 Jahre alt und habe bis heute Eltern, wo wir noch nicht irgendwie mit schlimmen Krankheiten oder tief eingreifenden Dingen konfrontiert gewesen sind. Das beginnt jetzt ehrlicherweise gesagt gerade bei meinem Vater in einem sehr leichten Stadium noch und so, aber trotzdem bin ich dankbar, weil ich habe so viele Freunde, die ihre Eltern als Kinder im Jugendalter oder in den 20ern verloren haben, so, und ich bin jetzt, gehe auf die 35 irgendwann zu und habe es bis jetzt noch toi 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 mit gesunden Eltern zu tun, so, und also auf jeden Fall, wie gesagt, die Gesundheit der Menschen, die wir lieben, dafür bin ich unfassbar dankbar und ich bin auch unfassbar dankbar dafür, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, meine Leidenschaft, wie gesagt, ich führe ein unfassbar privilegiertes Leben, ich weiß wahrscheinlich seit 2007 nicht mehr, was es bedeutet, mit einem Wecker morgens aufstehen zu müssen, zu einer bestimmten Uhrzeit, weil ich dann und dann da und da sein muss, und das ist schon, also ich lebe in einer Utopie. So, wenn ich mir das Leben anderer Menschen angucke, was ich auch absolut, das soll nicht herabwertend sein, ne? Ich habe da unfassbar viel Respekt vor, aber dadurch wird es mir immer wieder bewusst, Alter, das ist nicht normal. Ich kam einmal von einem Videodreh zurück, bin irgendwann um 6 Uhr morgens zu Hause angekommen an einem Montag und dann sehe ich so, während ich nach Hause fahre, wie die ganzen Autos losfahren. Ich denke mir, Alter, du gehst jetzt nach Hause und schläfst und die fahren jetzt alle zur Arbeit. Die sind hier 6 Uhr morgens, es ist kalt, es ist ekelhaft draußen und die sind schon so in ihren Autos und fahren jetzt zur Arbeit und müssen dann da wirklich auch Gas geben, um auf ein Gehalt am Ende des Monats zu kommen, mit dem du vielleicht mal Abendessen gehst. Und wie gesagt, das klingt jetzt so großkotzig, aber es sind Privilegien und ich hab mir das erarbeitet und ich bin unfassbar dankbar dafür. Also ich sehe das niemals als etwas Selbstverständliches an, ne? Dass du Abendessen gehst und da eine Rechnung bezahlst, für die jemand einen ganzen Monat arbeiten muss, der mittelständig lebt in Deutschland. Dafür bin ich auch unfassbar dankbar. Das ist der zweite Punkt. Und ich will dir noch einen dritten geben, weil alle guten Dinge sind drei. Ich bin dankbar für die Frauen in meinem Leben. Also für die drei Frauen in meinem Leben. Das ist meine Partnerin, meine Mutter und meine Tochter. Weil ich glaube, ein Mann braucht das, sag ich mal. Ja? Also das sind so meine drei Königinnen. So, und das gibt mir unfassbar viel Energie, unfassbar viel Power. Das sind auch drei verschiedene Arten von Liebe. Und das ist so Vitamin Z, keine Ahnung, oder Vitamin L. Also es ist unfassbar krass, so ob die Liebe von meiner Partnerin, die auf einer ganz anderen Frequenz schwingt, wie die Liebe deiner Mutter oder die Liebe deiner Tochter, die auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zum Vorschein kommt, aber auch zum Vorschein kommt, trotz ihrer sehr eigensinnigen und auch coolen Art, die sie mittlerweile entwickelt hat. Und ich glaube, wenn das fehlen würde, wäre alles ein bisschen viel trister.
Danke, Paham.
Gerne, Helene.
Hayat ist ein Podcast des Podcast-Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Sandra Pfeiffer, Samira Leitmann-Stetter und Lisa Minnig. Audio-Engineer David Hofmann. Musik Lucid. Schnitt Imad Super. Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.